aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Abschiede sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Katrin Hager Familiencoaching. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi Nora.
Hallo Oliver.
Als uns eine Hörerin kürzlich schrieb, könnt ihr mal was zum Thema Abschiede machen, dachte ich sofort an die viele Zeit, die ich in so Einrichtungen rumgesessen bin, bei der Eingewöhnung unserer Kinder, Kita wie Kindergarten. Das ging bei uns nie schnell und es war auch nie einfach, weil man sitzt ja viel auf so kleinen Stühlen oder in den Kuschelecken oder auf den Bänken davor so rum und denkt, klappt's heute oder klappt's nicht. Mhm. Und diese ambivalenten Gefühle, die da so in mir drin waren, die sind alle wieder hochgestiegen, als sich da so hinfühlte, weil du willst, dass das funktioniert und gleichzeitig willst du ja irgendwie nicht, dass es funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Also das ist so, ich fand das immer, und das ist irgendwie kompliziert. Also bei unserem ersten Kind, Eingewöhnung, Krippe, da saß ich so lange darum, bis die Krippenleitung dann irgendwann mal gesagt hat, Oliver, diese Ecke ist übrigens für die Kinder da. Ich war dann schon so wie so ein Möbelstück.
Was gehört so zum Inventar?
Ich war so ein bisschen Inventar, genau. Und es hat dann funktioniert. Ich war damals in so einer Maßnahme vom Arbeitsamt und da musste ich dann erscheinen. Mhm. Dann konnte ich irgendwie zu meinem Kind sagen, so innerliche Haltung, ne? Ich konnte dann sagen, du, da muss ich jetzt hin. Und dann haben wir es auch geschafft.
Ja, das ist die Sache mit der Klarheit, ne? Das bringt manchmal schon was, wenn man auch einfach sagt, Kind, ne, mit großer innerer Klarheit so, das muss jetzt ein Stück weit, ich muss da irgendwo hin. Das ist auch was ich zum Beispiel gemerkt habe bei meinen eigenen Kindern. Es gibt ja durchaus auch manchmal so Phasen, wenn Kinder eigentlich schon ganz gut eingewöhnt sind im Kindergarten oder in der Krippe oder so, wo die dann auf einmal trotzdem nicht mehr hinwollen, ne? Oder wo die dann morgens so anfangen zu diskutieren. Und da hatte ich immer das Gefühl, wenn ich dann wirklich gerade einfach einen Termin hatte, auswärts, und ich musste mit großer Klarheit sagen, du kannst nicht zu Hause bleiben, es ist gar niemand da, dann hat es viel besser funktioniert, als wenn ich zum Beispiel selbst gerade in Elternzeit war mit einem jüngeren Geschwisterkind und letztlich objektiv eigentlich nichts dagegen sprach, das Kind wieder mitzunehmen. Ne?
Voll. Bei uns gab es dann irgendwann, die Redewendung hatte sich dann so eingeführt, weißt du, so nach Corona, Homeoffice, viel verbreiteter. Und also ich habe ja keinen echten Job im Sinne von, ich muss irgendwo hin. Und dann sagte unser Kind immer zu mir, Papa, hast du heute Termine? Mhm. Das hatte sich dann so schon so verselbstständigt, dass klar war, wenn Papa Termine hat, dann muss er halt irgendwo hin. Mhm. Dann ist nichts mit Sneaken, Pausetag, sonst was. Aber wenn Papa quasi ja nur arbeitet, dann lässt sich da ja nochmal ganz anders drüber verhandeln.
Lässt sich nochmal was drehen.
Meinst du das?
Ja. Aber es ist schon so ein Thema, ne, dass einfach viele Kinder und auch nicht wenige Eltern echt auch mit Abschiedsschmerz zu tun haben. Nicht nur am Anfang der Kindergarten-, Kita-, Tagespflegezeit, was auch immer für ein Betreuungsmodell man da wählt, sondern auch immer wieder zwischendurch. Ne? Also so dieses Bindungsband, was wir ja manchmal so als Bild verwenden, das kann schon teilweise einfach auch eng sein und dann ziepen, wenn man so auseinandergezogen seine Tage verbringt. Und ich fand das immer eine sehr ambivalente Geschichte, gerade noch mit den ganz kleinen Kindern, weil ich da so diese zwei Seelen in meiner Brust auch oft gespürt habe von, es tut mir eigentlich nicht gut, ununterbrochen und von morgens bis abends für ein kleines Kind Fürsorgearbeit sozusagen zu übernehmen. Es tut mir gut, mal eine Pause zu haben, durchatmen zu können, aber ich spüre das Vermissen meines Kindes, ich vermisse mein Kind auch selber schnell und eigentlich ist es ja auch ganz schön, wenn wir einfach zusammen sind. So. Und ich fand wirklich, dass oft nicht leicht, dieses Ausloten so zu schaffen aus, wann muss ich meinem Kind das in gewisser Weise auch einfach zumuten, zu sagen, nee, Kita ist jetzt dran und wann darf ich auch dieser weicheren Seite in gewisser Weise nachgeben, und sagen, nee, wir bleiben jetzt zu Hause. Also ich weiß noch, dass als mein allererstes Kind zur Tagesmutter relativ frisch gekommen war, war das für mich wirklich eine ganz große Umstellung von, ich bin die ganze Zeit mit diesem Kind zusammen zu, es ist vormittags ein paar Stunden ohne mich und ich war da überhaupt nicht dran gewöhnt. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht 4 Wochen nach dem Betreuungsstart hatte das Kind unserer Tagesmutter Scharlach. Und dann habe ich praktisch morgens mein Kind gebracht und dann sagte die Tagesmutter so oben aus dem Fenster, tut mir leid, heute keine Kinder betreuen, meine Tochter hat Scharlach. Und ich weiß noch in dem Moment, wie ich dachte, oh, Gott sei Dank, ich darf mein Kind wieder mitnehmen. Weißt du, als hätte mir jemand anderes die Erlaubnis gegeben, diese Betreuung noch mal zu unterbrechen, während ich selber mir die quasi zu dem Zeitpunkt nicht gegeben hätte. Obwohl man ja gerade, wenn Kinder noch nicht in der Schule sind, eigentlich ja auch die Freiheit hat und auch haben darf, zu sagen, ne, heute nicht. Aber damals war ich auch noch sehr so an diesem, jetzt haben wir gerade die Eingewöhnung geschafft, das wollen wir jetzt ja auch nicht gefährden. Punkt.
Stimmt, das darf man dann ja nicht irgendwie unterbrechen und so. Ja,
und
ja.
Dann war zum Glück der Scharlach da.
Ich bin da jetzt voll wieder in diesen Gefühlen drin. Ich kann es sofort wieder herrufen. Weißt du, wenn der kindliche Körper dann so weich wird und sagt, so dieses, ich bleib bei dir. So, ja, ich verstehe dich so.
Ja, naja, und woran ich mich eben schon auch erinnere, ich selber war zum Beispiel ein Kind, das nie besonders gerne in den Kindergarten gegangen ist. Ich habe in meiner Kindergartenzeit einmal den Kindergarten auch gewechselt von einem Kindergarten, in dem ich mich gar nicht so wohl gefühlt habe, in einen anderen Kindergarten, in dem ich mich dann schon mehr wohl gefühlt habe. Aber Kindergarten war für mich zu 98% eher so ein bisschen lästige Pflicht. Im Sinne von, da muss ich halt ab und zu mal hin, aber eigentlich bin ich lieber zu Hause. Und ich habe also keine Erinnerung daran, dass ich jetzt beim Abschied geweint hätte oder dass da jetzt irgendwie ein großes, ne, äußeres Drama passiert wäre. Ich habe da jetzt auch nicht gelitten wie Hund, aber ich habe eine große Erinnerung daran, im Kindergarten zu sitzen und auf die Uhr zu schauen und zu warten darauf, dass Abholzeit ist. Also ich habe eine Erinnerung von so einem Kindergartengruppenraum, wo so eine große Uhr über der Tür hängt mit so einem roten Rahmen und da war quasi statt der Zahlen immer so ein Symbol zu sehen, was man um welche Uhrzeit
was passiert wann
tut. Und über der 12 war eine Mutter, die ihr Kind umarmt. Und das war die Abholzeit sozusagen. Das war, das war ja damals so Halbtagskindergarten in Westdeutschland. Und ich weiß, dass ich da wirklich teilweise auf dem Stuhl saß und einfach nur auf diese Uhr geguckt habe und gewartet habe, dass der Zeiger sich dieser 12 nähert, damit ich nach Hause darf.
Boah, erstaunlich, dass du dich daran erinnerst. Da ganz wenig Erinnerungen an meine Kindergartenzeit.
Und dieses Gefühl, ne, wenn man das so kennt selber, dann denkt man natürlich schon so, ich wünsche mir für mein Kind, für meine Kinder nicht, dass die einfach irgendwo sitzen und warten, dass es vorbei ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass unsere Kinder sich in ihren Einrichtungen eigentlich weitestgehend wohlgefühlt haben und dass das sozusagen dann alles auch einfach ein bisschen einen anderen Charakter hatte. Ne? Also auch die Betreuungssettings heute sind einfach auch nochmal anders als in den 80er Jahren, so zum Glück. Das Thema Abschiedsschmerz fand ich immer schwer und gerade auch im Kontext der Eingewöhnungen, sich dann zu fragen, wie viel zugewandtes Zumuten ist sozusagen notwendig, wo darf und muss ich aber auch weich sein und auch für mein Kind einstehen, wann muss man einen Abschied in gewisser Weise auch mal erzwingen, wann muss man einen Abschiedsversuch auch abbrechen, wenn man merkt, es geht einfach noch nicht. Diese ewige Frage, darf ein Kind beim Abschied weinen und wenn ja, wie lang und wie intensiv und ab wann ist es dann nicht mehr tragbar? Das hat mich total umgetrieben bei den Eingewöhnungen meiner Kinder.
Also uns hat das auch immer wieder das Herz zerrissen. Diese Mischung aus das Gefühlte oder das stattfindende Leid, dieser Schmerz, dieses Ambivalente, so ungefähr, ist dieses Gebrüll jetzt einen Abend im Kino sozusagen wert?
Wenn dann ein Babysitter oder sowas da waren.
Genau, kann man das einer Oma überhaupt zumuten? Kriegt die das gut gehandelt? Dieses Lauschen von außen an der Kita oder Wohnungstür, was hilft denn außer dieser Klarheit, von der wir es vorhin hatten? Weil, wenn ich dazu noch eine Klammer aufmachen darf im Nachtrag, irgendwann hatte ich dann auch ein schlechtes Gewissen, dass Arbeit zählt. Das hat mich dann erst Jahre später nochmal so eingeholt, dass ich dachte so, was genau hast jetzt da eigentlich deinem Kind beigebracht, dass wir jetzt hier leider alle ein bisschen Schmerzen erleiden müssen, weil Papa einen Termin hat? Also, weißt du, das ist doch irgendwie auch blöd. Und ich komme nicht, ich ich komme eigentlich immer nur so bei Durchwursteln raus. Mhm. Und halt diesem, ja, man wächst und ich habe einfach auch diese Bedürfnisse in mir, beziehungsweise meine Frau und ich, sodass wir sagen, nee, wir wollen halt auch und wir müssen halt auch und man muss ja auch manchmal zum Termin, aber wir sind hier so Homies. Ja? Hm. Also was hilft?
Ja.
Fragen wir die Expertin.
Ja, ja.
Oder dröseln wir es vielleicht mal auf, was da abläuft. Vielleicht ja, ja. Ist das die bessere Frage.
Also ich kann auch diese Gedanken total nachvollziehen und immer wieder bin ich da auch mit mir selbst wirklich so sehr grundsätzlich ins Hadern gekommen, ob dieser Lebensentwurf, den wir haben, ne, zwei berufstätige Eltern, die ihre Jobs lieben und Zeit für diese Jobs brauchen und dann auch nicht bereit sind, nach jeder Geburt erstmal jahrelang auszusetzen, so ob das sozusagen okay ist und valide ist. Und was mir dabei nicht unbedingt geholfen hat, war dann der Kontakt auch mit so, ich sag mal, der Kita-Freiszene. Ne? Also es gibt ja auch einfach so eine Community von Eltern, die eben nicht nur einfach ihre Kinder nicht in den Kindergarten schicken oder in die Kita, sondern die das wirklich auch als eine Philosophie, als eine Haltung, als eine Form von so sollte man sein Leben leben, ne, so ein bisschen betreiben und dann tatsächlich auch, da gibt es, ne, auf Social Media und in Blogs und so, immer wieder so Wellen, wo dann Menschen eben ganz bewusst auch betonen, wie wertvoll und wie wichtig es ist, wenn man ein Kind bekommt, dann wirklich über Jahre dieses Kind auch zu Hause und nahezu ausschließlich selbst zu betreuen und auf Betreuungsinstitutionen quasi gänzlich zu verzichten. Und viele verzichten dann damit eben auch ganz auf Berufstätigkeit. Andere haben dann irgendwelche Wege gefunden, von zu Hause aus, ne, in so ganz flexiblen Systemen mit irgendwelchen Online-Businesses oder so, quasi das Beste aus allen Welten zu haben. Und da habe ich immer wieder Inhalte, gerade auch im Netz gesehen, die mir nicht gut getan haben, die mir das Gefühl gemacht haben, ich würde meinen Kindern quasi eine Kindheit zweiter Klasse schenken und aufgrund meiner eigenen egoistischen Ziele, ne, beruflich auch mich da verwirklichen zu wollen, das verwehren, was für sie und ihre Entwicklung am besten wäre. Und dann war das ganz interessant, als ich recherchiert habe für mein Buch In guten Händen, in dem es ja ganz viel auch um diese Frage geht, wie knüpfen wir ein Bindungsnetz für unsere Kinder, welche sozialen Beziehungen außerhalb der Kernfamilie sind für unsere Kinder auch kostbar, dass ich da einfach auch noch mal tief eingestiegen bin in die Forschung zum Thema und wirklich festgestellt habe, die Forschungslage zum Thema Kinder in frühkindlicher Betreuung ist nicht so eindeutig, wie einem das oft suggeriert wird. Ich hatte davor tatsächlich oft gelesen, nirgendwo geht's Kindern quasi so gut wie zu Hause und Kita ist immer ein Kompromiss und die Kinder haben dann hohe Cortisolspiegel und da muss man echt aufpassen, dass sie daran nicht kaputt gehen. Und dann habe ich gelesen und gelernt, dass man tatsächlich davon ausgehen kann, dass eine gute Kinderbetreuung, ne, also wo Bindungsbedürfnisse von Kindern beantwortet werden und wo Kinder unterstützt werden in ihrer persönlichen Entwicklung, sich sehr, sehr positiv auswirken können in der frühen Kindheit, sowohl auf das Kind unmittelbar, weil es einfach eine weitere Bindungsperson in seinem Bindungsnetzwerk dazu bekommt oder mehrere, aber auch, weil tatsächlich die Entlastung für Eltern dann wiederum dazu führt, dass die Eltern in der Zeit, die sie mit ihrem Kind zusammen sind, oft feinfühliger sein können, geduldiger sein können, dass tatsächlich das Risiko dafür, ausgebrannt und dadurch dann auch unwirsch und im Zweifelsfall sogar gewaltvoll zu sein, zurückgeht, wenn Eltern Entlastungssysteme haben und nicht das Gefühl haben, alles selbst stemmen zu müssen. Und das hat mich dann so ein bisschen wieder versöhnt, auch mit unserer eigenen Betreuungsbiografie, mit unseren Kindern, sage ich mal, weil ich so gemerkt habe, das stimmt schon. Ich war immer total gerne mit unseren Kindern zusammen, aber ich war eine bessere Mutter, wenn ich nicht 24/7 allein zuständig war. So. Und trotzdem, klar, gibt es manche Dinge, wo ich im Nachhinein denke, Mensch, da hätte ich vielleicht auch einfach sagen können, dieser Termin ist mir nicht so wichtig, wie mein Kind jetzt von der Krippe abzuholen und auf den Spielplatz zu gehen. Da kann ich dann auch, also durchaus mit einer Sanftmut auf mein 26-jähriges Ich gucken, aber auch so ein bisschen sagen, manchmal hat man in dieser Arbeitswelt schon auch die Tendenz, immer quasi zu denken, was Berufliches sticht, was Privates. Und das hat eine Weile gebraucht, bis ich da an so einen Punkt kam, dass das für mich nicht mehr unbedingt gegolten hat.
Und damit wurden dann aber die Abschiede wieder schwerer, oder? Weil du brauchst ja letztlich, Ne, bei aller Kritik, beruflich begründeten Abschied, ist das halt so ein, das hat halt so einen maximalen Forderungscharakter und deswegen geben wir dem halt irgendwie nach und können es dem Kind gegenüber auch mit einem gewissen Nachdruck irgendwie verteidigen. Und wenn wir aber dann jetzt sagen, naja, eigentlich war das oft ein bisschen ein Schmarrn, dann wird der Abschied ja gleich in dem Moment ja auch wieder schwerer, weil Abschiede ja oft eine Zumutung sind.
Mir fällt gerade ein, als unser zweites Kind in England in die Krippe ging oder in die Kita ging, da habe ich mal morgens in einer schwierigen Abschiedssituation zu meinem Kind sowas gesagt wie, ja, es tut mir leid, ich weiß, das ist jetzt nicht so leicht, aber ich muss halt arbeiten. Und da hat die Erzieherin dann später zu mir gesagt, sagen Sie Ihrem Kind nicht, Sie müssen arbeiten. Sagen Sie Ihrem Kind, Sie wollen arbeiten. Ihr Kind soll nicht das Gefühl haben, Sie werden jetzt von irgendeiner externen Macht dazu gezwungen, etwas zu tun, was Sie nicht wollen. Und das reißt Sie sozusagen von Ihrem Kind weg. Sondern sagen Sie Ihrem Kind, ich will jetzt das und das machen. Und das vermittelt Ihrem Kind dann auch. Sie machen das für sich. Und sozusagen, es gibt da keine höhere Instanz, die sie zwei jetzt in diese Situation zwingt. Sie müssen nicht arbeiten, sie wollen jetzt arbeiten.
Das stimmt, das ist zwar hart von ihr gewesen, so ein bisschen, aber es ist halt eine klare Ansage auch der Verantwortung.
Ja,
ne?
Also das war, glaube ich, so der Gedanke. Ne? Also es ging, sie hat mir da gar keine Schuldgefühle gemacht. Sie war nur so, sie sagte, das ist für Kinder nicht schön, wenn sie das Gefühl haben, Eltern wären jetzt am liebsten da und werden sozusagen von ihren Chefinnen und Chefs fast schon gewaltsam von ihnen weggezogen, so. Sondern es ist leichter, wenn Eltern sagen, nö, ich will jetzt wohin gehen und dann will ich zu dir wiederkommen und dich abholen. Aber diese Erfahrung in England war natürlich insgesamt krass, weil in Deutschland wir ja ein unglaubliches Augenmerk mittlerweile auch dank der Bindungsforschung legen auf Eingewöhnungen und wie unglaublich wichtig die sind. Ne? Und du hast es erzählt, du bist monatelang dabei gesessen bei euren Jungs, bis die dann sozusagen angekommen waren. Es wird einem ja auch heute viel gespiegelt und da gibt es ja auch Daten dazu, dass das wirklich auch wertvoll ist für Kinder, dieser behutsame, langsame Erziehungsaufbau. Und in Großbritannien ist das in dieser Form so nicht angekommen, sondern da gibt es keine Eingewöhnung im deutschen Sinne, sondern Eingewöhnung bedeutet, man kommt zweimal vorbei für eine Stunde und guckt sich alles in Begleitung der Eltern an und dann gibt man sein Kind ab und das war's. Und das war für mich, die das völlig anders kannte aus Deutschland, ne, mit unserem Kind richtig, richtig schwer und auch so mit so einem Gefühl belegt von, oh Gott, hoffentlich schade ich jetzt nicht der Seele meines Kindes. Jetzt war mein Kind in Deutschland schon in Betreuung gewesen, also das kannte diese grundsätzliche Situation von, ich werde wohin gebracht, ich werde wo abgeholt, schon ganz gut. Das hat, glaube ich, geholfen. Das war sozusagen nicht die erste Trennungssituation von mir oder von uns. Und trotzdem waren das schwierige Abschiede. Und gleichzeitig habe ich da eben auch gemerkt, vielleicht machen wir uns manchmal in unserem deutschen Setting auch so ein bisschen Illusionen darüber, was Eingewöhnungen können und was Eingewöhnungen nicht können. Also wir haben ja oft das Gefühl, wir nehmen uns einfach ganz viel Zeit und dann wird es für das Kind ganz sanft. Und trotzdem ist aber ja der Abschiedsschmerz da und teilweise wird der Abschiedsschmerz auch einfach sehr lang gestreckt. Und in dieser Eingewöhnung England, ohne das jetzt verklären zu wollen, ging alles viel schneller und ich will gar nicht sagen, dass das optimal war, aber was so war, war, dass dann da eben Erzieherinnen waren, die sozusagen extrem vorbereitet darauf waren zu sagen, das ist jetzt ein schwieriger erster oder zweiter Tag und wir legen uns hier voll ins Zeug, um diesem Kind das hier leicht zu machen und wir kuscheln das und trösten das und da müssen alle einmal durch, aber dann wird's geil. Und das haben die auch so verkörpert, also sowohl Eltern als auch Kindern gegenüber so, wir machen das hier ein bisschen schneller, aber nicht weniger liebevoll. Und unser Kind hat die Kita-Zeit dort dann geliebt. Und da musste ich jetzt manchmal so dran zurückdenken, ohne in irgendeiner Weise Eingewöhnungen irgendwie kritisieren zu wollen. Wenn ich bei manchen Familien mitbekommen hatte, so diese quälenden 3-Monats-Eingewöhnungen und dann wieder das weinende Kind mitnehmen und so, da habe ich dann manchmal so gedacht, ich weiß nicht, ob das so verkehrt war, dort ein bisschen zackiger und trotzdem sehr zugewandt vorzugehen. Weißt du, was ich meine? Das kann man kaum erzählen, glaube ich, in einem deutschsprachigen Podcast. Aber ich denke da manchmal immer noch drüber nach.
Nee, ich glaube, ich verstehe dich sehr gut, weil ich wollte eigentlich auch fast noch irgendwie sozusagen erklärend anmerken, diese monatelangen Eingewöhnungen waren jetzt weder sozusagen das Ergebnis einer intensiven pädagogischen Beratung, noch haben sie, glaube ich, mir und meinem Kind im engeren Sinne gut getan oder die Eingewöhnung irgendwie erleichtert. Es war halt aus verschiedenen Gründen so. Ich wollte sozusagen eher sagen, dass das eine quälende und komplizierte und sehr individuelle Zeit sein kann. Punkt. Ich gestehe, dass sich schon so der ein oder andere Zehennagel hier bei mir so ein bisschen gewölbt hat bei der Vorstellung, jetzt kommt die robuste englische Erzieherin, nimmt das Kind, macht die Tür zu. Aber das meine ich natürlich ironisch. Also so war es ja natürlich auch nicht. Die haben sich ja auch was gedacht und überlegt. Ja.
Also ne, und ich will das gar nicht verklären. Und
ist so. Schon klar.
Und ich habe da teilweise auch gelitten. Und ich glaube, speziell am ersten Tag hat unser Kind das auch nicht toll gefunden. Ja. Und gleichzeitig, was ich vielleicht sagen kann, ist, für den Bindungsaufbau sind ja unterschiedliche Dinge sehr, sehr wichtig. Und eine Sache ist auf jeden Fall Zeit zum Kennenlernen. Und ich hätte das begrüßt, wenn in dieser englischen Kita uns da gemeinsam mehr Zeit gegeben worden wäre. Das wäre definitiv besser gewesen. Und gleichzeitig ist Zeit eben nur eine Komponente. Eine Komponente ist auch Feinfühligkeit und wie geschickt so ein Bindungsaufbau passiert. Und da hatte ich das Gefühl, dass diese britischen Erzieherinnen, vielleicht auch durch ihre Ausbildung, ich weiß es nicht, ein unglaubliches, sozusagen einen ganzen Werkzeugkoffer hatten von Strategien und Ideen, wie man ganz bewusst und sehr individuell mit jedem Kind wirklich diesen Bindungsaufbau auch befördern kann. Wie man sozusagen wirklich feinfühlig schaut, was ist das Interesse jedes Kindes, wie kommt man ihm nahe, mag es lieber über Körperkontakt beruhigt werden, braucht es eher Ansprache, braucht es eher Rückzug, braucht es ein Kuscheltier, braucht es dies, was hilft da? Und da war eine große, also das wurde als was sehr Aktives begriffen. Dieser Bindungsaufbau, das wurde nicht als was angesehen, was einfach dann irgendwann von selbst durch passiert, Zeit. So, sondern das war quasi eine Aufgabe, die dann vorbereitet und durchgeführt wurde, so. Aber das nicht auf eine irgendwie distanzierte Weise, sondern auf eine sehr, sehr engagierte Weise. Und das war bei allem, was ich eben auch nicht einfach fand, für mich auch beeindruckend, wie in gewisser Weise strategisch dort dann dieser Bindungsaufbau angelegt wurde und wie man dann wirklich eben auch zuschauen konnte, wie diese Strategien funktioniert haben und wie unser Kind nach wenigen Tagen dann schon da freudestrahlend reingesprungen ist, weil es sich auf sein Begrüßungsritual mit Erzieherin A und auf das Singspiel mit Erzieherin B und den Keks von Erzieherin C gefreut hat. Also die hatten dann alle so ihre eigenen Sachen, die dann halt auch mit den Kindern gemacht haben, um das denen leichter zu machen. Ja, und gleichzeitig, als wir dann wieder zurück in Deutschland waren und auch unsere jüngeren Kinder dann in Einrichtungen kamen, war ich froh drum, wieder, sag ich mal, die deutsche Eingewöhnungskultur hier zu haben und mir mehr Zeit lassen zu können, unsere Kinder einzugewöhnen.
Ja, allein schon, um auch diese, ne, diese Verbindung zwischen Pädagogin und Eltern auch entstehen zu lassen.
Ja, ja. Und es gibt ja Untersuchungen dazu, nicht wenige, dass Kinder, die gut eingewöhnt sind, und zwar eingewöhnt in dem Sinne, dass sie eine gute Bindung aufgebaut haben, ne, zu den Personen, die sie betreuen, dass die echt auch seltener krank sind und dass die tatsächlich sich in der Betreuung langfristig besser entwickeln, als wenn Kinder so holterdiepolter und mit wenig Bindungssicherheit in ihre Betreuungsbiografie starten.
Weißt du, Nora, was ich dich schon immer mal fragen wollte?
Schieß los.
Das fiel mir jetzt ein, wo du sagtest, und dann gingen wir wieder zurück nach Deutschland, dass manche der Abschiede ja nicht die sind, bis nachher, ciao und Kakao, sondern diese, du wirst nie wieder in diese Krippe gehen, weil wir ziehen jetzt um, Abschiede. Oder was jetzt mich da quasi privat eher bewegt, ist dieses, die Zeit in dieser Einrichtung endet, es kommt jetzt eine andere. Also Übergang, Schule, weiterführende Schule oder sowas. Und ich erlebe es so oft so, dass fürs Kind der Abschied kommt durch eine Entscheidung der Eltern.
Ja.
Oder des Alters, was ja letztlich irgendwie, also ob es jetzt die Gesellschaft oder die Eltern entscheiden, und da sollen die ja dann irgendwie mitmachen und wollen ja aber eigentlich, also weiß nicht, ob Kinder so veränderungswütig sind, wie wir das halt ihnen manchmal zumuten. Ja. Und mit diesem Abschied und diesem Schmerzen umzugehen, das finde ich total schwierig, weil ich ihn ja selber auslöse.
Ja, Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Das ist auch was, was ich viel gefragt worden bin von verschiedenen Menschen, gerade als wir unseren letzten Umzug gemacht haben, also als wir von Leipzig weggezogen sind mit unseren 4 Kindern hierher, ne? Wir wohnen ja jetzt so am Fuße des Nordschwarzwalds. Das ist ja schon eine ganz schöne Veränderung, sowohl räumlich, also einfach in Kilometern, aber also auch so vom Setting her. Wir haben in der Stadt gewohnt, wir wohnen jetzt auf dem Land und so weiter. Und da wurde ich viel gefragt, wie wir das mit unseren Kindern vorbereitet und geklärt hätten und ob das sozusagen eine demokratische Abstimmung gewesen wäre. Und sehr viele Menschen waren da sehr überrascht, dass ich sagte, nee, natürlich nicht. Das haben wir Eltern entschieden und zwar allein. Und dann haben wir das unseren Kindern mitgeteilt und dann haben wir deren Emotionen da begleitet, aber die hatten da kein Mitspracherecht. Und da haben mir mehrere gespiegelt, dass sie das überrascht hat, dass sie sagten, aber jemand, der doch so für Partizipation und Augenhöhe und Mitspracherecht eintritt in so vielen Alltagsmomenten und der so stark darüber spricht, dass Entscheidungen eben nicht nur von Erwachsenen ausgehen sollten. Wie geht denn das damit zusammen, dann in so einer Entscheidung auf einmal zu sagen, so Kinder, so ist es. Ja? Und mein Mann und ich haben da sehr viel drüber gesprochen und sehr viel drüber nachgedacht, ob wir da unseren Werten, sag ich mal, treu bleiben oder ob wir uns da jetzt letztlich an unseren Kindern vergehen, im Sinne von da was ganz Brutales mit ihnen veranstalten. Und wir sind dann für uns zu dem Schluss gekommen, dass Erwachsene den Rahmen stecken in der Familie, also die Entscheidungen, wo wohnen wir. Ne? Kinder entscheiden nicht, wo sie geboren werden oder so. Die sind erstmal einfach vorbereitet von den Erwachsenen. Und es gibt einfach Entscheidungen, die von so langfristiger Konsequenz auch für Eltern sind, dass es da auch eine erwachsene Perspektive braucht, um da alle Pros und Cons abzuwägen für die nächsten 30 Jahre oder was auch immer. Und deswegen finde ich ja zum Beispiel auch so eine Entscheidung wie, bekommen wir noch ein Geschwisterkind oder nicht für unser Kind? Das ist nichts, was ein Kind mitentscheiden kann. Ne? Das ist eine Entscheidung von solcher Tragweite, das müssen Erwachsene untereinander ausbaldowern. Und genau, und bei den Umzügen war das für uns so ein bisschen ähnlich, dass wir beschlossen haben zu sagen, das ist eine Entscheidung in dieser Tragweite, die müssen wir als die Erwachsenen treffen, auch wenn das bedeutet, eine Zumutung zu verteilen. Natürlich gehört zu dieser Verantwortung aber auch dazu, die Bedürfnisse aller zu bedenken und mitzuberechnen, nicht einfach nur loszurennen und zu sagen, wir Eltern haben jetzt mal Bock auf eine andere Stadt, sondern wirklich zu schauen, was bedeutet das für wen. Und dann diese Gefühle, die mit diesem Prozess einhergehen, eben angemessen zu begleiten, auch diesen Abschied zu begleiten, auch zu ermöglichen, diesen Abschied zu begehen. Und gleichzeitig war das in unserer konkreten Situation auch total schwer. Wir hatten zum Beispiel vor, ein richtiges Abschiedsfest zu feiern in Leipzig mit unseren FreundInnen dort, um auch unseren Kindern die Möglichkeit zu geben, emotional nochmal so einen Schlusspunkt zu setzen. Und dann am Ende lag der Umzug ja mitten in der Corona-Zeit, wo solche Partys und alle kommen zusammen und feiern nochmal, liegen sich in den Armen gar nicht möglich waren, sodass es keine Abschiedsfeier gab. Und wir dann wirklich sehr, ja, fast in so einer Nacht- und Nebelaktion umgezogen sind, ne, weil sozusagen drumherum alle Leute in ihren Häusern saßen und nicht rausgegangen sind. Und das hat mir noch sehr lange sehr leid getan, dass da auch manche Bilder, die wir so hatten davon, wie wir diesen Abschied für unsere Kinder gestalten wollen, sich nicht erfüllt haben. Unsere Kinder hatten keinen besonders dollen Abschied aus ihren Einrichtungen, an denen sie vorher waren, sondern die sind quasi von der einen Schulschließung in die nächste Schulschließung gewechselt und vom einen geschlossenen Kindergarten in den anderen geschlossenen Kindergarten. Also da war nicht viel Raum für persönliche Abschiede.
Und wenn ich da nochmal nachhaken darf, weil du sagst begleiten, für mich ist begleiten so ein, weißt du, so ein Nichtwort. Also ich glaube, da verbirgt sich alles und nichts drin. Ich kann das nicht, ich kann das nicht so fassen, weil, also ich gebe dir sehr recht, dass es elterliche Entscheidungen sind, die den Schmerz auslösen und dass es Entscheidungen gibt, die Eltern treffen müssen. Eben sowas auch wie Schulwechsel oder so. Da könnte man, da kann man sich ja manchmal noch streiten, ne? Ob das nicht doch auch eine Ebene hat, die mit dem, wo das Kind mitentscheiden darf oder nicht. Aber vielleicht ist begleitend schon mal mehr als friss oder stirb. Es ist halt jetzt so. Oder, oder also was ist begleitend?
Was ist das Begleiten, ne?
Ja.
Also für mich gehört zum Begleiten eine gut getimte Ankündigung, nicht zu früh und nicht zu spät sozusagen. Ne? Also, und da muss man natürlich auch ein bisschen den Erfahrungshorizont eines Kindes mit berücksichtigen. Mhm. Also wenn ich einem dreijährigen Kind erzähle, in anderthalb Jahren ziehen wir um, ja, dann ist das für dieses Kind in unendlicher Ferne und sorgt für viel, viel Sorgen machen und Unwohlsein, ohne dass es irgendeinen konkreten Bezug zu seinem jetzigen Leben hätte. Ne? Also anderthalb Jahre ist die Hälfte seines bisherigen Lebens generell. Das heißt, bei dem dreijährigen Kind reicht es völlig, wenn ich 3 Monate vorher oder 4 Monate vorher anfange, die Idee von einem nahenden Umzug zu floaten. So, ja? Während ich zum Beispiel bei einem Viertklässler, bei dem der Wechsel in die weiterführende Schule ansteht, es durchaus sinnvoll finde, schon das vierte Schuljahr so nach und nach dann zu nutzen, sich an den Gedanken zu gewöhnen, an dieser Schule hier geht's nicht weiter, wir wechseln dann, wo, ne, du wechselst woanders hin und sich da schon mal so ein bisschen mit den verschiedenen Veränderungen, die das bedeutet, zu befassen. Das kann ja bedeuten, der Schulweg wird ein anderer, vielleicht fährst du jetzt in Zukunft Bus oder die Fahrradstrecke verändert sich und da, welche Freunde kommen vielleicht mit, welche kommen nicht mit, hast du irgendwelche Fragen dazu, wollen wir da mal zu einem Tag der offenen Tür hingehen, das heißt, ältere Kinder profitieren auch oft, wenn möglich, von ein bisschen längeren Vorbereitungszeit. Kinder leiden oft ja sehr darunter, genau wie Erwachsene auch, wenn sie von Entscheidungen so übertölpelt werden, wenn quasi sie was mitgeteilt bekommen und am nächsten Tag ist es so, ne? Und es ist immer gut, ein bisschen emotionalen Raum zu haben, sich auf Dinge vorzubereiten, Fragen zu stellen. Und Kinder brauchen ja auch oft immer wieder Phasen, wo sie erstmal eine Information sacken lassen können, bevor die nächste Information kommt. Ne? Also so dieses, du wechselst dann übrigens die Schule. Okay, erstmal sacken lassen. Dann 3 Wochen später so, ja, welche Schulen gibt's denn überhaupt? Sacken lassen. Ne? Dann, wir gucken uns die mal an, sacken lassen. So, und dann ist das so ein allmählicher Prozess des Annäherns. Und es gibt ja immer so ein bisschen diese Binse, dieses alle Gefühle dürfen sein. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass gerade im Zuge von so Abschieden und Veränderungsprozessen wir als Eltern oft eine große Sorge haben vor den schwierigen Gefühlen, die unsere Kinder da haben können. Und wir haben oft so den Wunsch, die sozusagen einmal abzufrühstücken. Ne? Also im Sinne von, wir können jetzt einmal über deine Sorgen sprechen und dann haben wir das aus dem Weg und jetzt können wir uns ja freuen. So, das habe ich ganz oft erlebt, auch im Kontext unseres letzten Umzugs, dass wenn unsere Kinder dann sowohl vor als auch nach dem Umzug immer und immer wieder auch benannt haben, das war schwer für uns, der Umzug war schwer, dass dann immer wieder Leute so den Impuls hatten zu sagen, aber es ist doch jetzt auch ganz toll geworden oder du hast doch so ein schönes Zimmer. Und dass das sehr schwer war, auf diese Ambivalenz auszuhalten, zu sagen, ja, hab ich. Und es ist immer noch schwer. Es ist auch ein Jahr nach dem Umzug manchmal noch schwer. Und genau dasselbe gilt für Eingewöhnungen, für Schulwechsel, für Veränderungen im Familiensystem, auch zum Beispiel beim Thema Trennungen. Ne? Also wenn Eltern sich trennen, ist das ja auch eine Situation, die für das Kind oft erstmal mit einem gewissen Abschiedsschmerz und Irritation, aber auch vielleicht Erleichterung einhergeht, wenn es davor viele Konflikte gab. Und auch da ist dann oft so eine Erwartung da, das Kind darf sozusagen eine gewisse Trauerphase haben und dann ist es ja normal. Und wenn dann das Kind 8 Jahre später sagt, das macht mich immer noch traurig, dass bei meinem Schulabschluss nicht beide meine Eltern nebeneinander sitzen oder beide da waren, dann ist da manchmal wenig Verständnis für da. Als müsste man sagen, das ist doch jetzt schon ewig her, das ist doch normal. Aber manche Dinge,
das ist ein spannender Gedanke, ja,
vermisst man ein Leben lang. Und das heißt nicht, dass man nicht trotzdem ein gutes und glückliches Leben haben kann. Und diese Gleichzeitigkeit auszuhalten und mitzuhalten. Das ist für mich der Kern davon, wirklich Gefühle zu begleiten.
Boah, das ist nicht leicht. Also ich merke so, wenn ich dir zuhöre, dass es toll ist, wenn das klappt. Und ich gleichzeitig den Satz so bei mir höre, so dieses, na, also manchmal muss man doch auch mal sagen, jetzt ist aber auch mal gut, dass man da gerne manchmal versucht, eine Abkürzung zu nehmen, ne? Und zu sagen, so, ja, jetzt haben wir uns dran gewöhnt, brauchen wir jetzt nicht nochmal alles. Ich hadere noch ein bisschen, weil, also, mir hat auch mal ein weiser Mann gesagt, es bringt auch nichts, immer wieder das Skelett aus dem Keller auszubuddeln, um es dann danach wieder zu vergraben. Also das sozusagen.
War das ein Paartherapeut? Das klingt für mich nach so einem Paartherapeutensatz, so, weil man es in der Ehe oder sowas dann sagt, ich will nicht immer den gleichen Konflikt nochmal haben und nochmal haben und nochmal haben.
War kein Paartherapeut und wenn, würde ich es dir jetzt hier eh nicht sagen. Oder vielleicht doch. Naja, jedenfalls, wahrscheinlich sind es einfach nur so innere Widersprüche, wenn ich jetzt so hinfühle an semi-begleitete Abschiede. Das kann gut sein, ja.
Ja. Genau, also ich glaube, das ist halt auch ein Unterschied, ob etwas vom Kind kommt oder ob sozusagen wir als Eltern einen bestimmten Abschied oder so nicht loslassen können. Ne? Also sehr viele Kinder, ich meine, Kinder sind ja extrem verschieden, aber sehr viele Kinder können auch ganz gut mit Abschieden. Kinder sind oft einerseits sehr konservativ und die mögen ihre vertrauten Strukturen und andererseits sind Kinder oft auch sehr adaptiv in dem Sinne, dass sie sich gut anpassen können an Situationen, die so sind, wie sie sind. Und wenn die zum Beispiel wechseln von ihrer geliebten Tagesmutter in den Kindergarten, dann machen sich Eltern oft eine wahnsinnige Platte, wie wird das? Und die Tagesmutter war so eine wichtige Person und wir werden die noch ganz oft besuchen und so. Und dann ist es oft total überraschend für Eltern, wie quasi diese eine Bindungsperson, die 2 Jahre lang der Augenstern war, mehr oder weniger ersetzt wird im Kopf des Kindes durch die coolen neuen Erzieherinnen und die coolen neuen Abenteuer im Kindergarten. Und dann besucht man die Tagesmutter nochmal ein halbes Jahr später und das Kind guckt die kaum noch an. Und dann sind teilweise Eltern echt so ein bisschen fast irritiert im Sinne von, was stimmt denn nicht mit unserem Kind? Hatte das doch keine so gute Bindung zu der oder so? Aber das Kind ist einfach weitergegangen. Es hat sozusagen in sein Bindungssystem integriert. Ne? Jetzt hat jemand anderes diesen Platz eingenommen. Das war ein guter Abschied. Jetzt ist eine lange Zeit vergangen. Ich bin ein anderer Mensch geworden. So, ne? Jetzt brauche ich was anderes. Und natürlich können und dürfen Kinder auch lange Zeit Menschen vermissen. Das kommt durchaus auch vor, gerade auch bei Todesfällen, dass dann Kinder auch sehr lange, ne, zum Beispiel von verstorbenen Urgroßeltern oder auch von Haustieren oder so sprechen und immer noch sagen, oh, das wäre schön. Ja, ich will das nicht gleichsetzen, aber das sind so oft die ersten Erfahrungen, die Kinder mit dem Thema Tod machen. Und gleichzeitig haben wir Eltern oder wir Erwachsenen oft einen völlig anderen Umgang mit dem Thema Abschied und Abschiedsschmerz. Wir haben auch oft diese Gleichsetzung als Erwachsene, dass wenn man sozusagen jemand gemocht oder geliebt hat, dann muss man auch leiden, wenn man die Person nicht mehr sieht. Das ist quasi ein Zeichen der Liebe. Und bei vielen Kindern ist das nicht so. Die mögen jemanden und wenn die Person dann nicht mehr da ist, aber andere nette Personen da sind, dann gehen die einfach weiter und bewahren im positiven Sinne diese Erfahrung in ihrem Herzen, aber ohne, dass daraus jetzt so ein schmerzliches Vermissen erwächst.
Dass da so eine, wir hatten das auch mal im Kindergarten, irgendwann hieß es, großes Geheimnis, die Erzieherin, die alle Kinder eingewöhnt hat, die hat gekündigt, ja. Und wir haben uns einen Kopf gemacht, oh Gott, und wie wird das Kind reagieren? Und und irgendwann war dann der Tag der Wahrheit, also hier die Dings geht und so. Und dann sagte das Kind nur, ach, ich mochte die andere eh viel lieber. Also sozusagen, man projiziert da ja auch oft so Sachen so, also so, also manchmal sind das, glaube ich, auch eine Stütze, die man selber als Eltern braucht und gar nicht so das Kind, weil das Kind inzwischen eben mit einer anderen Erzieherin oder schlicht auch mit der Einrichtung, den anderen Kindern insgesamt so einen Raum da sich gebaut hat, ja.
Also ich merke das auch ganz persönlich, dass ich teilweise total dazu neige, meinen eigenen Abschiedsschmerz so ein bisschen quasi auf meine Kinder zu projizieren. Ja, also ich hatte zum Beispiel das Glück, bei allen meinen Schwangerschaften von wirklich tollen Hebammen begleitet zu werden. Und gerade meine erste Hebamme, die bei meinen ersten 2 Schwangerschaften und Geburten an meiner Seite war, war für mich so eine ganz wichtige Stütze und wichtige Person in dieser Zeit. Das ist ja so ein vulnerabler Prozess und eine Person, die da so die ganze Zeit dabei ist, das ist ja dann unglaublich intensiv, was da dann auch für eine Beziehung entsteht. Und ich bin mittlerweile mit dieser Hebamme befreundet und wir haben miteinander ein Buch geschrieben und so weiter. Aber als dann diese Betreuungen jeweils endeten, war das für mich richtig schlimm. Und dann hatte ich so immer das Gefühl, mein Baby vermisst die doch jetzt auch. Also mein Kind kennt die doch quasi von Geburt an, die kann doch jetzt nicht einfach gehen. Aber dem Kind war das natürlich völlig Latte letztlich. Völlig so. Wurscht. Das war halt mein Gefühl von wegen, die kann uns doch jetzt hier nicht allein lassen. Die war die letzten 12, 14 Monate immer an unserer Seite. Ja.
Das ist schön. Ja, klar, stimmt schon. Manchmal bringt man eigenes Zeug mit in diese Abschiede. Ja, ist richtig.
Ich glaube wirklich, dass es einfach auch okay ist, Kindern zu zeigen, wenn einem auch selber Abschiede auch schwerfallen, dass man da auch Kindern nichts vormachen muss. Ich sag mittlerweile meinen Kindern auch manchmal, du, mir fällt es heute auch schwer, Tschüss zu sagen, so am Kindergartentor. Aber ne, wir schaffen das jetzt beide und du machst dies und ich mach das und ich hol dich dann wieder ab. Aber es ist natürlich immer auch dieser schmale Grat, authentisch zu sein, aber den Kindern auch nichts aufzubürden. Also es gibt schon auch Dynamiken, wo Kinder quasi so das Gefühl haben, ich darf mich auch gar nicht guten Gewissens in der Kita jetzt bewegen und Freude haben, weil dann tue ich damit der Mama weh oder dem Papa weh, weil die mich dann vermissen. Also die wollen in gewisser Weise auch an meinem Verhalten ablesen können, dass sie unersetzlich sind und dass ich ohne sie keinen Spaß haben kann. Und das ist sehr, also da muss man sehr vorsichtig sein mit solchen Dingen, weil manchmal wird es auch einfach unterstellt, ne? Weil so Eingewöhnung, ja, die Eingewöhnung läuft schwierig, weil die Eltern halt einfach nicht loslassen können. Das ist in vielen Fällen Quatsch, aber nicht in allen. Also es gibt einfach im Familiensystem manchmal Dynamiken, die uns nicht immer bewusst sind. Und gerade wenn wir zum Beispiel ein Kind eingewöhnen und selbst eigentlich noch nicht an dem Punkt sind, dass wir das wollen, dann kann unser Kind das manchmal spüren und quasi mit uns kooperieren, indem es die Eingewöhnung verunmöglicht. Ne? Also das Kind spürt quasi, eigentlich will meine Mama nicht, dass das hier klappt. Die will mich noch nicht in Betreuung geben, aber sie hat das Gefühl, sie muss, weil der Elterngeldbezug endet. Und dann ist sozusagen das kooperative Kind das Kind, das die Eingewöhnung 100% sabotiert, weil es spürt, damit gebe ich meiner Mama, was sie eigentlich braucht. Und wenn man sowas bei sich selber merkt, dann kann es echt hilfreich sein, nochmal so hinzugucken. Und zwar wirklich auch hinzugucken im Sinne von, gibt es vielleicht einen Weg, dass wir unser Kind noch nicht eingewöhnen müssen? Können wir irgendeinen Weg finden, dass wir die Elternzeit verlängern können, auch wenn das Elterngeld ausläuft? Oder was brauche ich, was brauchen wir, um wirklich auch Ja sagen zu können zu dieser Betreuung? Was ist meine Angst? Habe ich Sorge, dass ich meinen Status letztlich als wichtigste Bindungsperson verliere? Habe ich in meiner Kindheit mitbekommen, dass gute Mütter mindestens 3 Jahre für ihr Kind da sind und habe Schuldgefühle, weil ich das nicht in dieselben Weise tue? Also das ist schon auch so, dass wenn Eingewöhnungen sehr schwierig laufen, das kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Das hat auch viel mit Temperament und Persönlichkeit des Kindes zu tun. Das hat auch was mit den Einrichtungen zu tun. Aber es hat manchmal auch was mit uns selber zu tun. Und da mal hinzugucken, erachte ich schon für sinnvoll.
Klingt mir sehr nachvollziehbar. Es ist ja auch in meiner Wahrnehmung immer ein Abschied von dem jeweiligen Lebensabschnitt, ne? Also sei es sozusagen die super kleinen Babyphase schließt ja irgendwie auch ab, wenn die Eingewöhnung beginnt. Oder oft erweitert sich dadurch halt erstmal das erste Mal das Familiensystem. Also man verabschiedet sich auch von so einer gewissen Innigkeit oder zumindest hat man die Sorge, man müsste sich von dieser Innigkeit verabschieden. Und das schwappt dann da alles mit rein. Ja,
ja. Ich habe jetzt vor kurzem gerade eine Ankündigung gelesen für ein neues Buch von Nathalie Klüver, das jetzt demnächst rauskommt. Das ist eine Autorin, alleinerziehende Mutter, Journalistin, hat 3 Kinder, die jetzt alle so langsam flügge werden, also die alle jetzt so im Teenie-Alter sind. Und sie schreibt in diesem Buch darüber, dass dieses Großwerdenlassen von Kindern echt auch nochmal ein Transformationsprozess ist und ein Abschiedsprozess für uns Eltern. Und zwar ein Abschied in doppelter Hinsicht. Das hat mir gut gefallen, dass sie eben beschreibt, wir verabschieden uns nicht nur von den kleinen Jahren mit unseren Kindern und davon, dass wir so junge Kinder hatten, die uns so gebraucht haben, sondern wir verabschieden uns, wenn unsere Kinder älter werden, auch von unserer eigenen Jugend in gewisser Weise, von unserem eigenen Jungsein. Wir setzen uns auch damit auseinander, dass wir nicht mehr dieselben jungen Eltern sind, die wir waren, als wir damals auf der Kita-Bank saßen. Und sie beschreibt das als so einen doppelten Abschiedsprozess von einer sehr bedeutsamen Phase, in dem auch oft ein gewisser Schmerz liegt, auch eine gewisse Orientierungslosigkeit. Wie geht's jetzt weiter, sowohl für meine Kinder als auch für mich, die ich auf einmal wieder so viel Raum zu füllen habe in meinem Leben. Und auch, und das soll jetzt gar nicht morbide klingen, aber einfach auch mit der Auseinandersetzung sozusagen meiner eigenen Endlichkeit in dem Sinne, ich bin nicht mehr knalljung und habe dieses frisch geborene Baby und die ganze Welt liegt vor mir, sondern in der Auseinandersetzung mit dieser Frage, dass einfach einiges Bedeutsames in meinem Leben jetzt einfach auch schon gelaufen ist. Und trotzdem liegen natürlich, wenn es gut läuft, noch Jahrzehnte vor mir, die ich mit Leben und Abenteuern füllen kann. Aber dieses Kapitel, ne, was so ein prägendes Kapitel in der Biografie ist, das nähert sich seinem Ende, nämlich diese Elternschaft, für Kinder im selben Haushalt, mit denen man täglich interagiert und für die man täglich die Verantwortung trägt. Und das war so, ich habe das gelesen, diese Ankündigung, und dachte, krass, das stimmt. Das war mir in dieser Konsequenz nicht bewusst, dass das eigentlich ein doppelter Abschied ist, Teenager zu begleiten.
Stay tuned, wenn wir das Thema Teenager und Abschiede ein andermal noch weiter aufblättern. Ja, das ist sehr schön. Ich hatte zu Beginn unseres Gesprächs, glaube ich, noch sehr so an die Abschiede von den kleinen Kindern oder an die ersten Gewöhnungen an Abschied nehmen und so gedacht. Aber dass das ja sich logischerweise so durchzieht, durch das Leben mit einem Kind, das ist, ja, das ist mir jetzt klarer, ja.
Ja, und wie immer wäre ich total gespannt auch auf eure Gedanken zu dem Thema Abschiede, was da in eurer Familiensituation gerade so dran ist, ob ihr die allerersten Abschiede übt mit kleinen Kindern oder ob ihr euch vielleicht schon von einem Kind ganz aus dem Nest verabschiedet habt oder ob ihr euch von anderen Dingen, Vorstellungen, Hoffnungen oder Plänen verabschieden musstet im Laufe eurer Elternschaft. Das wäre total spannend, einfach mal zu hören. Schreibt uns gerne eure Gedanken zum Thema Abschiede, Abschiedsschmerz, wie auch immer, an podcast@nora-imlau.de und dann lesen wir gerne eine Auswahl daraus in unserem Postfach vor.
Ja, sehr gern. Das finde ich, würde ich mich ganz genauso freuen. Ja, cool. Okay.
Genau, und dann ist jetzt auch für uns wieder Zeit, ins Postfach zu schauen. Aber vorher wollen wir euch unbedingt noch die Sponsorin unserer heutigen Folge vorstellen. Und deswegen folgt jetzt etwas Werbung.
Ja, unsere Folge wird unterstützt von Katrin Hager. Sie ist ein Familiencoach, die selber auch Mutter von drei Kindern ist. Und sie begleitet Eltern bzw. Elternteile, Kinder oder auch ganze Familien. Und sie sagte so schön: Ich komme immer dann ins Spiel, wenn es knirscht und knackt im Familiensystem.
Ja, und das kennen wir natürlich fast alle, dass es ab und zu knirscht und knackt. Und Katrin ist bestens ausgebildet dafür, euch in solchen Situationen zu begleiten und euch zu helfen, da einen individuellen Weg raus aus so mancher Krise oder Schwierigkeit zu finden. Sie hat ihre systemische Coaching-Ausbildung beim KJFC gemacht, dieses Institut, das wir auch schon mal als Sponsor sozusagen einer anderen Folge von uns hatten. Und Katrin bietet Coaching-Sessions sowohl vor Ort in Stuttgart an, wo sie tätig ist, als auch Online-Sitzungen. Das heißt, egal wo ihr das hört, wenn ihr das Gefühl habt, wir könnten ein systemisches Coaching brauchen, ne, erstmal ein Erstgespräch, wo eure Bedarfe geklärt werden und dann eben Online-Sitzungen, wo dann auch definiert wird, welche Ziele haben wir und wie können wir die erreichen. Und dann gibt es noch ein Abschlussgespräch. Wenn ihr auf so einen Prozess Lust habt und das Gefühl habt, das würde euch gut tun, dann könnt ihr Katrin erreichen unter katrinhager-coaching.de. Wir packen euch den Link natürlich auch in unsere Shownotes.
Genau, auf ihrer Homepage hat sie auch einen Blog, da gibt es ein paar kostenlose Impulse, genauso auf Insta ist sie vertreten und sie bietet, wie gesagt, erstmal das Erstgespräch an und wer sich dann auf uns bezieht, würde 10% Nachlass auf den Stundenpreis geben für alle, die sich bis Ende 2025 bei Katrin melden.
Katrins Mission lässt sich letztlich so zusammenfassen, dass ihr Ziel es ist, dass Familien ihren inneren Kompass wiederfinden. Und das gefällt mir so gut, weil ich ja auch viel mit dem Bild des Kompasses arbeite. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, euch bei der Kompasssuche von ihr unterstützen zu lassen.
Vielen Dank. Und nun dürfen wir ins Postfach gucken, wo uns ja zur Aufklärungsfolge diverse Nachrichten erreicht haben, auch inhaltliches Feedback im engeren Sinne, nicht wahr?
Ja, genau. Und zwar habe ich in der Folge einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich von der Vulvina als kleine Vulva gesprochen, weil ich das tatsächlich immer so verstanden habe. Und habe jetzt aber gelernt, dass das überhaupt nicht stimmt, sondern dass der Begriff Vulvina ein Kunstwort ist. Ein Neologismus aus den Worten Vulva und Vagina. Und deswegen eben beide Körperteile als physiologische Einheit beschreibt. Und dieses Wort, habe ich jetzt gelernt, wurde von der Autorin und Heilpraktikerin Susan Al-Saba unter ihrem Pseudonym Ella Berlin 2011 geprägt. Also wir lernen immer weiter dazu. Es ist super, ein Neologismus, um das gesamte weibliche Genital benennen zu können. Vulvina hatte ich davor nicht gewusst.
Ganz genau, ich habe das auch nicht gewusst. Und manche Hörerinnen hatten wohl den Eindruck, dass uns oder mir, ich weiß nicht, Vulva gynäkologischer klinge oder anatomischer als Penis. Aber ich finde, um ehrlich zu sein, beide Worte relativ anatomisch. Also sozusagen nach diesem Aufklärungsabend, von dem ich, glaube ich, erzählt habe, als ich dann mal anfing, meinem Kind zu sagen, so, jetzt waschen wir auch den Penis, musste ich, um ehrlich zu sein, auch sagen, dass sich das so ein bisschen drüber anfühlte. Genau.
Das ist wichtig, dann wirklich von Familie zu Familie verschieden, ne? Also manche Familien sagen, das bitte, geht ihnen total locker über die Lippen und das sind einfach die Begrifflichkeiten, die sie verwenden. Gleichzeitig hat uns auch eine Leserin geschrieben, das fand ich ganz nett, dass eben es durchaus einfach auch sinnvoll ist, wenn Kinder im Laufe der Jahre unterschiedliche Begrifflichkeiten kennenlernen in unterschiedlichen Kontexten. Da hat nämlich eine Leserin uns geschrieben, dass ihr kleiner Sohn in der Situation war, wo ein anderer Junge ihn gefragt hat, darf ich dir mal meinen Pimmel zeigen? Und der Junge wusste eben gar nicht, was das ist, weil er nur den anatomisch korrekten Begriff Penis kannte und dann dachte, das wird schon irgendein Spielzeug sein und dann sehr überrascht war, als der Junge seine Hose öffnete. Und das war dann für diese Mutter nochmal so ein Anlass, uns auch mitzuteilen, zu sagen, es ist einfach auch gut, wenn die Kinder unterschiedliche Begrifflichkeiten kennen, auch Begrifflichkeiten, die Kinder untereinander zum Beispiel verwenden.
Und es gab auch Bestätigungen, was Nora hatte das ja sinngemäß erzählt, dass es nicht immer gut ist, Begriffe wie Schnecke oder Schatzkästchen zu verwenden, weil eben nicht jeder und nicht jede damit was anfangen kann und auch dadurch natürlich manchmal Hinweise auf missbräuchliche Situationen untergehen können.
Also, genau. Und was ich noch sehr schön fand, eine Hörerin hat uns einfach auch nochmal geschrieben, dass sie insgesamt die Aussage unseres Podcasts, dass es eben auch wichtig ist, nicht nur über Risiken und Empfängnisverhütung zu sprechen, sondern auch über Einvernehmlichkeit und Genuss, dass sie das sehr unterschreiben kann. Sie schreibt, ich fand das nämlich ganz schrecklich, dass unsere Generation erstmal zum Gynäkologen gezerrt wurde, inklusive Untersuchung und Pille verschreiben, was für viele Mädchen eine höchst unangenehme Erfahrung war, bevor man sich überhaupt Gedanken machen konnte, wie weit man mit seinem Partner überhaupt gehen möchte. Ich hatte immer das Gefühl, man müsse sich erstmal eine ärztliche Lizenz holen, um mit seinem Freund intim werden zu dürfen. Das habe ich als total übergriffig von Eltern wie von Ärzten empfunden. Dass Sexualität etwas Schönes, Normales, Privates sein kann, wurde mir nie vermittelt. Es ging immer nur um Risiko und um Verhütung. Das werde ich mit meinen Töchtern definitiv anders handhaben.
Das war so ein kleiner Einblick in eure spannenden Rückmeldungen und persönlichen Nachrichten, die ihr uns geschrieben habt, was uns, wie ihr hoffentlich merkt, weiterhin sehr freut, falls ihr das tun möchtet. Und damit würde ich sagen, vielen Dank. Das war's schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leicht, aber immer interessant.